Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und verspricht Produktivitätszugewinne von über 30%. Doch wie sieht es eigentlich damit im Pre-Sales aus? Heute spreche ich mit einer Führungskraft der Salesforce-Tochter MuleSoft über den spannenden Einsatz von künstlicher Intelligenz. Du bekommst Einblicke, wie eine eigens gegründete Arbeitsgruppe KI-Tools evaluiert und welche Herausforderungen dabei gemeistert werden müssen. Besonders interessant sind die Einblicke in die Übersetzung und Skalierung von Demo-Videos mittels KI oder die Integration von AI-Tools im Pre-Sales-Bereich. Zudem sprechen wir über die Zukunft des Pre-Sales und welche neuen Fähigkeiten zukünftig gefragt sein werden. Diese Folge ist ein Muss für alle, die sich für die Anwendung von KI in der Unternehmenswelt und der Zukunft der Arbeit im Vertrieb interessieren. Viel Spaß und Inspiration mit Director Solutions Engineering von MuleSoft, Philipp Schöner. Jetzt hattest du mir im Vorhinein erzählt, dass ihr bei Salesforce-MuleSoft eine Arbeitsgruppe gegründet habt, wo es darum ging, zu schauen, wie können wir KI-Tools für unsere SE-Organisation, für unsere Pre-Sales-Organisation noch nutzen. Vielleicht kannst du uns mal ganz am Anfang abholen, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, hey, wir brauchen hier mal so eine Arbeitsgruppe, das Thema hat Prio.
Ja, also es ist natürlich immer so, wir sind ein großes Team, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ich habe bei mir allein in der Organisation 17 Leute, die sich mit meinem Bereich auseinandersetzen, also Automation, Integration, alles rund um MuleSoft, nur für Deutschland. Weltweit sind das für MuleSoft so um die 400 Leute. Und natürlich war der Hype groß, als hier diverse KI- und AI-Tools auf den Markt kamen. Uns waren alle begeistert und wollten ausprobieren. Und dann kommt so ein bisschen, wie immer, das Valley of Despair, nennen wir das, ne? Der Desillusionierungsphase, wo alle so, okay, was mache ich damit jetzt? Ich habe tolle Tools und irgendwie müssen wir da strukturiert dran. Dann gibt es natürlich bei uns auch aufgrund der Größe und weil wir ein börsennotiertes Unternehmen sind, einiges an Vorgaben, was Data Security, Data Privacy angeht. Und da gab es recht schnell auch Regeln, Vorgaben und Richtungsweisungen, was wir halt besser nicht zu tun hatten. Zum Beispiel Kundendaten halt verwenden. Und das ist für Pre-Sales natürlich schon mal eine sehr, sehr relevante Geschichte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte einen RFX vielleicht mit einem KI-Tool bearbeiten, möchte irgendwie da eine Zusammenfassung bekommen, dann muss ich schon mal drüber nachdenken, ob das kundenbezogene Daten sind und sehr wahrscheinlich sind es die. Und in diesem Kontext haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Einzelaufwände der Leute und wir haben ein paar bei uns in der Truppe, die wirklich innovativ unterwegs waren, die richtig coole Ideen hatten, wie wir das in die Breite der Organisation bekommen. Und es ist natürlich auch so, dass wir viele unterschiedliche Skillsets haben. Also ich kann heute, wenn ich auf mein Team gucke, nicht erwarten, dass jeder einen super Prompt schreibt. Das ist einfach nicht der Fall. Dafür sind die Leute nicht ausgebildet. Der ein oder andere hat ein persönliches Interesse. Dann gibt es mal ein kleines Training hier oder da. Aber das wäre vermessen, wenn ich jetzt mich hinstelle im Teammeeting und sage, so, ab nächster Woche machen jetzt hier alle mit unseren AI-Tools diese, jene, solche Aufgabe. Das heißt, ich muss auch ein bisschen gucken, wie bringe ich meine Organisation denn dahin, dass sie das vernünftig nutzen kann, dass sie sich damit sicher fühlen, dass sie auch wissen, was sind die Einschränkungen seitens des Unternehmens und sich da in einem Bereich aufhalten, der wo sich das Unternehmen mit wohlfühlt und wo sich auch der Mitarbeiter mit wohlfühlt. Und deshalb haben wir diese Arbeitsgruppe gegründet. Bei uns nennt sich das dann Strategic Initiative. Und das ist eine Gruppe von Leuten aus unterschiedlichen Teams, aus unterschiedlichen Ländern. Und wir sind jetzt dabei, so die ersten Arbeitspakete zu definieren, um dann halt einen Mehrwert für uns zu liefern. Und wie das so ist, wir haben natürlich auch andere Gruppen innerhalb des Unternehmens, die sich mit ähnlichen Dingen auseinandersetzen. Und mit denen sind wir auch in Kommunikation und gucken, was die produzieren. Und wir wollen dann natürlich auch gucken, dass wir nicht Sachen doppelt und dreifach machen. Das ist dann eher vielleicht nicht so sinnvoll.
Das heißt, nur für mein Verständnis, klar, Salesforce ist inzwischen ein riesiger Konzern. MuleSoft ist ein Teil von Salesforce. Das heißt, ihr habt diese Arbeitsgruppe auch ganz bewusst über eure verschiedenen Marken und Portfolios gebildet, sodass praktisch ein möglichst diverses Set an Meinungen und Perspektiven mit reinkommt in dieser Arbeitsgruppe. Oder wie habt ihr es strukturiert?
Da sind wir Stand heute noch nicht. Also wir sind, es gibt natürlich innerhalb von Salesforce einen Teil, der sich quasi mit der Produktivität von Pre-Sales auseinandersetzt. Und das aber sehr generisch ausrollt auf alle Teams. Und natürlich gibt es von der IT, unserer IT oder Business Technology heißt das Team, Initiativen, die AI-Tools generell verfügbar machen. Und zum Beispiel einen AI-Bot, den jeder nutzen kann, der entsprechende Policies versehen ist und den ich dann nutzen kann, um Prompts zu machen, Fragen zu stellen etc. eins der Tools, was wir nutzen können. Und diese Arbeitsgruppe bezieht sich erstmal nur auf MuleSoft. Und wir gucken natürlich so ein bisschen in den Pre-Sales-Teil rein, aber wir gucken vor allen Dingen auch, was für uns rausfällt, was für unsere Tools eventuell interessant ist, wo ich einem Pre-Seller helfen kann in einem Pre-Sale-Cycle, bei einer Evaluation oder bei einem POC eventuell schneller zu werden, bei einer Demo schneller zu werden, was aber einen sehr spezifischen Kontext halt für unser Produkt hat und unsere Lösung, die wir anbieten.
Okay, verstanden. Jetzt hast du schon sehr viele von den Projektanforderungen dieser Arbeitsgruppe ja erwähnt. Also ich habe jetzt gehört, es ging also primär natürlich, es geht um Skalierbarkeit, die Nutzung von KI, um irgendwie produktiver zu arbeiten, gleichzeitig aber auch das Datenschutzthema, personenbezogene Daten, kundenbezogene Daten, wie können wir damit umgehen? Und dann das Dritte, was du, glaube ich, auch gerade erwähnt hast, ist, wie können wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden auf einem ähnlichen Fähigkeitsniveau sind, überhaupt mit diesen Tools sinnvoll umzugehen? Weil hier gibt es mal persönliche Präferenzen und hier vielleicht mal nicht so. Habe ich was vergessen oder wollen wir direkt mal einsteigen in diese drei Bereiche? Ich glaube, die sind alle drei durchaus ja mal sinnvoll, ein bisschen zu beugen.
Nee, lass uns direkt einsteigen. Ich glaube, das trifft so ganz gut.
Dann fangen wir doch vielleicht mal mit dem Shiny Object an, also wo ja auch irgendwie alle drauf sind, ne? Und da kann ich mich ja persönlich gar nicht ausnehmen. Ich glaube, seit November 2022 gibt es ChatGPT, dann fängst du an. Also so geht es mir jedenfalls. Ich bin da neugierig, ich gehe da rein, ich probiere das aus, ich schreibe mal einen Prompt, dann lerne ich von anderen und sehe, okay, mein Prompt war kacke, also weil die müssen eigentlich ganz anders aussehen, damit sie wirklich gut funktionieren. So, was sind denn bei euch die Anwendungsfälle, wo ihr sagt, das ist für uns so eine, ja, im Englischen sagt man low-hanging fruit, um euch in der Produktivität nach vorne zu bringen?
Also es gibt ganz, ganz viele Themen, ne? E-Mails schreiben, am Anfang ging es natürlich los, ne? Wir haben hier, also mein Team ist natürlich deutschsprachig, viele unserer Inhalte sind englischsprachig. So, das heißt, das ist ein Übersetzungsthema, teilweise Dinge nachgucken, Antworten finden. Wir nutzen hier Slack, auch ein Kommunikationstool, was zum Konzern gehört. Und da gibt es inzwischen auch AI-Fähigkeiten, wie einfach Artikel zusammenfasst. Das heißt, ich kann eine relativ generische Frage stellen. Und das haben die Techniker häufig mal. Der Kunde aus dem Kontext heraus kommt mit einer Frage, könnt ihr Feature XYZ umsetzen oder technische Anforderungen so und so? Geht das mit eurem Produkt? So, und da prasselt auf den Preseller was ein, wo er sich das heute hart erarbeiten muss. Er muss Dokumentation lesen, eventuell das ausprobieren, etc. etc. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand anders diese Frage schon mal gestellt hat, die aber in irgendeinem Slack-Kanal drin ist, von vor 3 Jahren. So, und entweder kann man sehr gut suchen, aber da helfen natürlich die AI-Tools heute, so ein Ergebnis sehr schnell zu präsentieren und dann mit den entsprechenden Verweisen darauf zu sagen, so und so ist die Antwort, das sind die 3 Artikel. Das war eine Sache, die haben wir hier sehr schnell heben können, E-Mails schreiben. Wir hatten mehr Hoffnung in Bezug auf Präsentationen, ehrlicherweise. Es ist ganz spannend, wenn ich mit einigen der Preseller spreche, dann reden die davon, dass sie häufig so Admin-Aufwände haben. Und Admin-Aufwand ist halt Kompilieren von Präsentationen aus unterschiedlichen Quellen immer mal wieder. Also Animationen, ne? Ich möchte Google sagen, mach mal eine Animation zwischen den Slides und so. Da sind wir bisher auch leider noch nicht. Da merkt man auch, das ist so ein Thema, wo die Leute gerne rein wollen würden. Was wir gemerkt haben, was super funktioniert, ist Debuggen von Code. Ne, keine Überraschung, haben wir immer wieder. Wir können sehr einfach mal eine Demo-Applikation bauen, die vielleicht auch nicht in unserer nativen Sprache gebaut ist. Ne. Wir haben hier einen Kollegen, der hat relativ wenig JavaScript-Kenntnisse und hat sich mit ChatGPT und unserem internen Bot dann halt eine Demo-App gebaut, die gegen eine unserer APIs gelaufen ist und konnte das schön in einem Szenario für einen Kunden zeigen. Der Kunde fand das total super oder für eine Messe. Und so kommt man zu Ergebnissen, die man vielleicht vorher, wo man sehr viel Kalorien verbraucht hätte, um dahin zu kommen, und hat eine echte Beschleunigung. Und das Ding ist, das sind so diese Inseln, ne? Und wir versuchen jetzt im Grunde eine Landkarte über diese Inseln zu bauen, so ein bisschen, und einzusammeln. Wo sind denn diese low-hanging fruits? Wo sind denn Bereiche, die gut funktionieren, um das halt für alle nutzbar zu machen, um auch allen Leuten die Ideen zu geben? Ich habe eben gerade noch mit einem Kollegen telefoniert, wo es um das Thema Training geht. Und da haben wir gesagt, eigentlich könnten wir einen Bot bauen, der diese Trainingsfragen beantwortet, vortrainiert und dann Leute gegen diesen Bot laufen lassen. Haben wir bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht, ist aber nicht unwahrscheinlich, und in der Kombination aus internem Inhalt und dem Inhalt aus dem Public Internet, wie funktionieren gewisse Standardthemen im Bereich IT, werden wir wahrscheinlich sehr gute Ergebnisse erreichen können. Also auch das ist was, wo wir ebenso gegrübelt haben, das werden wir jetzt ausprobieren, einfach für Enablement für Sales oder auch BDRs, einen Bot zu bauen, mit dem man sich unterhalten kann, wo man schnell eine Frage eintippt, während man in einem Discovery Call ist und eine relativ adäquate Antwort bekommt oder eine Kurzantwort, die einem das zurückspiegelt. Ne? Du lachst, aber es ist, teilweise sind die Dinge sehr, sehr naheliegend und für mich ist es auch mal wieder erschreckend, wie wenig wir uns dem bewusst sind, was es eigentlich alles kann. Und das ist das, wo wir dann immer wieder merken, ah, da gibt's noch was zu entdecken und da gibt's noch was zu entdecken. Und ich sehe das auch eher so ein bisschen als Reise. Ne? Also das ist.
Du hast es mit Sicherheit auf LinkedIn gesehen. Der Feed ist explodiert mit Farben und geballtem Wissen. Das war der Artist Circus 2024 und mit über 700 Tickets waren wir restlos ausverkauft. Das Teilnehmerfeedback war überwältigend. Die durchschnittliche Bewertung aller Pre-Sales-Sessions war bei stolzen 8,7 von 10 Punkten. Und weil es so schön war, bauen wir auch 2025 wieder das größte Enablement-Event für Pre-Sales, was es in Europa je gegeben hat. Tagsüber erlebst du und lernst du in den Keynotes und Workshops von echten Pre-Sales-Experten und Führungskräften. Abends findet sich die Sales-Community mit Gesprächen, Drinks und Musik zusammen. Am 4. April 2025 stellen wir wieder die Zelte für dich auf. Sichere dir jetzt einen Platz für dich und dein Team unter artistcircus.com. Das ist arartist mit Doppel-R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich wieder vor Ort zu treffen und jetzt zurück zur Folge.
Wir werden eine Menge Dinge noch in der Zukunft sehen. Von daher sind wir sehr gespannt. Also Low-Hanging Fruits, E-Mails schreiben, Code-Generierung, Code korrigieren, Dinge erklären, APIs erzeugen.
Ja, diese Knowledge-Datenbank, ne, von der du gerade gesprochen hast. Und deswegen war auch der Grund, warum ich gerade so lachen musste, weil ich das einfach selber so gut nachfühlen kann. Wenn du als Individual Contributor oder auch als Führungskraft im Pre-Sales, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, da wirst du täglich von mehreren Menschen aus deinem näheren Vertriebsumfeld gefragt zu ganz spezifischen Themen. Kann unsere Software X, kann unsere Software Y? Also jeden Tag 5 Fragen. In meinem Team war es genauso. Deswegen musste ich gerade so lachen, weil es natürlich, also es ist ein so naheliegender Use Case und der ja auch schon heute komplett umsetzbar ist, der einfach unseren Kollegen im Vertrieb, wenn sie mal eine spezielle Frage haben, wenn sie eben spontan im Call sind, eben die einfach sich beantworten lassen kann. Also finde ich einen super anschaulichen Case und hat natürlich einerseits den Vorteil, die Qualität ist gleich gut, hoffentlich, weil dieses LLM, was im Hintergrund steht, natürlich alles weiß. Und gleichzeitig ist es natürlich super schnell in der Antwort, weil wenn ich meine Slack-Nachricht irgendwie einmal am Tag checke oder einmal alle 2 Tage checke, dann wird mein Vertriebskollege, der mir die Frage gestellt hat, erst dann frühestens die Antwort bekommen. Gut, die KI ist halt sofort am Start und kann mir vielleicht sogar während des Gesprächs noch die Antwort liefern.
Also das sind so die Themen, die quasi für die Einzelpersonen geholfen haben. Wir haben eine andere Geschichte. Wir haben einen Kollegen bei uns in einem anderen Teil der Organisation, der hat ein KI-Tool genutzt, um Übersetzungen zu machen und Demo-Videos zu übersetzen. Ich erinnere mich, es gab eine Folge mit, wir haben uns hingesetzt und 100 Demo-Videos gebaut. Wir haben das Problem, dass wir in vielen Sprachen unterwegs sein müssen, jetzt nicht in Deutschland, aber wir kriegen viel Content aus dem Ausland und haben das dann nicht auf Deutsch. Und wir sind durchaus viele Mittelstand und der eine oder andere hat da so gewisse Beißhemmungen, ist auch alles verständlich. Und wir können dann natürlich unseren Beitrag zu leisten, indem wir den Inhalt übersetzen. Und der Clemens, Grüße an dieser Stelle, hat ein Tool genutzt, um das zu transkribieren, umzusetzen in eine andere Sprache, hat das KI-Modell inzwischen auch angereichert mit Sprachdaten von ihm und die letzten Videos und Audiodateien, die ich von ihm bekommen habe, ich gedacht, er ruft mich an. Es war wirklich erschreckend gut und die nächste Stufe war jetzt quasi auch Lippensynchronisation von einem Kollegen, der, also nach, wo man sieht, der kommt aus dem asiatischen Raum, hat asiatische Wurzeln, er spricht ein lupenreines Deutsch. Das ist dann schon für manche Leute etwas irritierend, aber das ist die Realität und du kannst es nicht erkennen. Du kannst es so gut wie nicht erkennen, dass das mit AI gemacht wurde. Und der Aufwand ist minimal. Ja, so haben wir eine riesen Skalierbarkeit auf den Videos, kriegen sehr hochqualitativen Content, den wir ausspielen können, wo der Talktrack vernünftig strukturiert ist, die Demo ordentlich strukturiert ist. Und das ist natürlich was für mich als Führungskraft spannend ist, weil ich kriege eine Wiederholbarkeit rein an der Stelle. Ne? Ich muss jetzt nicht hergehen und sagen, guck dir mal das Video an, mach die Demo nochmal auf Deutsch oder sprich das in Deutsch ein und dann passt das nicht und dann hat der Kollege hustet 3-mal. Natürlich habe ich eine gewisse Authentizität, braucht man nicht drüber reden. Ne? Wenn ich erkenne den Peter oder den Klaus oder wer auch immer aus meinem Team oder die Maria, da habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, ne, mit solchen Tools. Also das war auch eine Sache, die uns am Anfang, wo wir echt die Haare zu Berge gestanden haben und nach hinten weggeflogen sind, weil gedacht haben, so wow, okay, da ist ein Riesenhebel und da können wir richtig Zeit sparen und das richtig machen.
Ja, Wahnsinn. Also gerade auch, ich meine, ihr seid ja natürlich maximal international unterwegs, wo die Relevanz von solchen qualitativ hochwertigen Übersetzungen von nicht nur Texten, sondern auch Videos auch eine super eine super hohe Relevanz und einen Hebel darstellt, wie du es gerade sagst. Und jetzt hast du schon so gesagt, hey, so aus meiner Führungsperspektive hast du für dich auch persönlich so Anwendungsfälle identifizieren können, die dir insbesondere als Pre-Sales-Führungskraft helfen, im effizienter, produktiver oder besser arbeiten in deiner Rolle?
Ja, klar. Also vor allen Dingen in Bezug auf Kreativität. Also ich bin von meiner Persönlichkeit, wenn du Leute um mich herum fragst, also jemand, der sehr strukturiert ist, der mit Zahlen, Daten, Fakten arbeitet, mir fehlt manchmal einfach so ein bisschen das Kreativitätsgehen. Und da ist so ein LLM eine gute Hilfe, ne? Wir machen hier immer mal wieder in den Team-Meetings ja so Wasserstandsabfragen. Wie geht's den Kollegen? Wie war das Wochenende? Wie fühlt ihr euch gerade? Und wir garnieren das ganz gerne auch mal mit einer netten Frage zu anderen Themen. Wohin fahrt ihr dieses Jahr in den Urlaub? Was sind gute Tipps für runterkommen nach einem stressigen Demo-Tag und so? Und irgendwann gehen einem die Fragen aus. Das ist einfach ganz normal. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, und da kann man dann so ein LLM mal befragen, sag, gib mir mal 3 gute Fragen, um so ein bisschen die Stimmung im Team aufzulockern, und dann kriegst du einfach mal eine Antwort. Oder wir hatten gestern das Beispiel, wie organisiere ich so eine Prompt-Bibliothek am besten? Ne, wir haben über AI gesprochen, wir schreiben hier, die Kollegen fangen jetzt an, Prompts zu schreiben, einige funktionieren besser, einige funktionieren schlechter. Das müssen wir ja irgendwie abspeichern und vielleicht ein Bewertungssystem dahinter legen und katalogisieren. Und wie macht man denn das? Und wie kriegt man denn Feedback von den Leuten rein? Das sind so lauter Aspekte, über die man dann nachdenkt. Und auch das kannst du eintippen und dann sagt dir das LLM, ah, guck mal hier, das sind die 5 Schritte, die ich so vorschlagen würde. Und dann denkt man drüber nach, so, ja, okay, das vielleicht, das habe ich schon gewusst. Das zweite, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also man kriegt einfach mehr, ja, du kriegst so eine 100% Antwort in Anführungsstrichen, ne? Du hast eine größere Abdeckung von dem, was du sonst, was dich in deinem Alltag erwartet. Und natürlich auch ich nutze das zum E-Mails schreiben, Texte zusammenfassen. Ich habe viel mit Führungskräften zu tun aus unterschiedlichen Branchen. Und nein, ich weiß nicht, was der Fokus eines Laborherstellers im Bereich Süddeutschland ist, der gerade irgendwie spezielle optische Geräte herstellt. Ja. Muss ich mich einlesen? Ja, ist einfach so, habe ich nichts zu tun. Ich bin vielleicht ein bisschen näher an den Automobilern dran, historisch gesehen. Und da kann man sich natürlich auch schon mal schnell ein Briefing holen vor so einem Call und sich informieren lassen und einfach für Research das nutzen. Das hilft mir natürlich auch, ganz klar. Interessanterweise ist, dass wir diese AI-Tools auch für die Zusammenfassung von Jahresgesprächen oder Quartalsgesprächen inzwischen nutzen. Wir nutzen das für Erstellung von unserem V2MOM. Also es ist bei uns ein Konzept, wo wir unsere Unternehmensvision und Ziele, die wir haben, runterbrechen auf einzelne Methoden. Könnt ihr mal nachgucken, das ist eine recht verbreitete Art, quasi Zielsetzung oder OKRs zu machen. Und das ist inzwischen auch AI-unterstützt. Das war immer schwierig, da musste man sich durcharbeiten durch den Text. Was hat der Chef geschrieben? Was ist für mich anwendbar? Und da hilft AI echt großartig und ist auch für mich als Führungskraft dann natürlich eine gute Möglichkeit, mir das anzugucken, nochmal neue Dinge reinzubringen. Und überall da, wo Sprache im Einsatz ist, wo Worte im Einsatz sind, ist es einfach ein großartiger Helfer. Und das muss ich mir auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist so, man ist so in seinem Rhythmus drin und dann irgendwann denkt man so, ah, okay, ich glaube, ich muss mal einen anderen Weg gehen gerade.
Also mega spannend. Also gefühlt, wenn ich habe nicht genau mitgezählt, aber wir waren jetzt bestimmt bei 10, 12 ganz konkreten Anwendungsfällen, die ihr für euch da schon entdeckt habt, die du auch persönlich teilweise für dich benutzt. Also richtig, richtig stark. Ich fühlte mich jetzt auch schon stark inspiriert, tatsächlich durch dein Stichwort Prompt Engineering Bibliothek. Das ist ein Painpoint, den ich persönlich auch ganz stark habe, weil ich auch für meinen eigenen Alltag tatsächlich viele Prompts benutze. Und ich lege die heute irgendwelchen Google Docs ab und dann finde ich sie später wieder nicht mehr. Und also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mal annähern könnte. Danke für den Impuls. Jetzt hattest du vorhin ja vollkommen zu Recht gesagt, also bei der Nutzung von KI-Tools, da gibt es natürlich die ganzen Vorteile, die wir gerade schon diskutiert haben, aber es gibt auch gewisse Risiken. Einerseits hast du das Datenschutzthema und andererseits, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so sehr gesprochen, aber vielleicht können wir da mal einsteigen, was da deine Perspektive drauf ist. Neben Datenschutz sehe ich auch ganz klar Qualität beziehungsweise Zuverlässigkeit von solchen Ausgaben. Ne? Also auch hier kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, manchmal halluziniert dieses Ding einfach. Also ich stelle irgendeine Frage und dann kriege ich eine sehr konkrete Antwort, die super selbstbewusst klingt. Dann gucke ich nochmal nach und dann stelle ich fest, ja, war einfach komplett erstunken und erlogen. So, und jetzt gerade, wenn man natürlich im professionellen Umfeld sich befindet, mit Kunden arbeitet und da gegebenenfalls solche Tools zum Einsatz kommen, dann will man natürlich sicherstellen, dass das Ding, dass die Qualität gut ist. Habt ihr da für euch schon einen Weg gefunden, den Umgang damit zu organisieren?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Also für mich persönlich ist es so, ich hatte auch so meine Aha-Erlebnisse an der einen oder anderen Stelle, ne? Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, dass man im Rahmen eines Trainings oder Enablements die Leute an solche Aha-Erlebnisse ranführt. Ne, dass sie merken, da sitzt eine Maschine letztendlich und ja, es gibt Halluzinationen und traue nicht dem, was das Ding dir ausspuckt. Und ich glaube, dieses wie im Straßenverkehr, man kann viel in einem Buch nachlesen und irgendwie Ankreuztest und so, aber wenn du an der Kante vom Bürgersteig stehst und der LKW rauscht 5 Zentimeter an dir vorbei, dann verstehst du, dass es sinnvoll ist, einen Schritt zurückzugehen, wenn du an der Ampel wartest. Und ich glaube, diese Erlebnisse, die braucht es manchmal, damit man so das Verständnis bekommt. Bei mir war das so, ich habe quasi für einen Vortrag brauchte ich eine Biografie. Typischerweise bist du dann gefragt als Speaker, erzähl mal was über dich, 4 Sätze bitte. Ne? Sind 200 Zeilen sind erlaubt. Und ich war sehr faul und habe gesagt, ChatGPT, bau mir mal eine Speaker-Bio, 200 Zeilen über Philipp Schöner. Und dann hat er es mir erzählt, ich würde bei der München rearbeiten und wäre Risikoanalyst. Und ich dachte, wie kommt das denn jetzt da drauf? Und habe versucht, dem System beizubringen, dass das nicht stimmt. Und es war sehr überzeugt davon, dass das nur die hundertprozentige Antwort ist. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so okay, jetzt es ist doch nur eine Maschine, die da auf der anderen Seite ist und Software hat halt ihre Problemchen. Und man merkt es ja auch, wenn man Code nutzt. Teilweise kommt was raus, du packst es rein, es kommt sofort ein Fehler, ne, wo man eigentlich erwarten würde, du bist doch ein Computer, du lieferst mir doch jetzt hoffentlich überprüften Code und nicht einen Vorschlag, wo du dann im Nachhinein sagst, oh, tut mir leid. Also es kommt ja quasi dann sogar ein Oh, tut mir leid. Also da haben die Entwickler eine sehr menschliche Komponente eingebaut. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir Menschen das nicht mehr so unterscheiden können. Ne? Das ist eine sehr unterbewusste Sache, aber ich glaube, uns wird vorgegaukelt, dass da quasi ein Mensch sitzt, der sich dann auch noch entschuldigt und so. Und ja, ich glaube, wir müssen die Leute in gewisser Weise da heranführen und trainieren und sie müssen diese Erlebnisse haben. Und ja, natürlich wird es mal einen Fehler geben. Natürlich wird man mal mit einer Annahme reingehen und haut dann irgendwie einen raus, wo man sich einen Industry Point of View gezogen hat und dann sagt der Kunde, das ist ja totaler Quatsch, warum sie das denn her?
Ja, genau.
Und vielleicht ist es dann ein guter Moment zu sagen, wissen Sie, ich habe mich versucht zu informieren und nimmt das dann einfach mal als Anekdote auf und guck mal, wie der andere reagiert, weil ich glaube, das macht es dann am Ende des Tages auch menschlich in gewisser Weise. Ne?
Also deckt sich sehr stark auch mit meiner Erfahrung. Ich mache das Vergleich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? In dem Moment, wo es für mich auch eine Information ist, die sehr kritisch ist, wo ich einfach doppelt vielleicht mal sicher gehen muss, dass die richtig ist, dann validiere ich die halt nochmal mit einer Google-Suche oder sonst irgendwas. Bedeutet dann wiederum natürlich, ich habe wiederum eine Produktivitätsminderung, aber gleichzeitig gleiche ich das Risiko, dass es falsch ist, ein bisschen aus. Und ich meine, es ist ja auch, ich habe es davon gesagt, November 22 kam die erste ChatGPT-Version online. Seitdem ist gefühlt dieses Universum explodiert und gleichzeitig ist die Qualität aber auch gestiegen. Ne? Und somit, glaube ich, braucht es heute in erster Linie, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, auch mal ein Bewusstsein beim Einzelnen, dass er dort oder sie mit einem IT-System interagiert, was eben nicht perfekt ist. Und das hat ja dann vielleicht auch was mit Bewusstsein und mit Bildung zu tun, wie ich verstehe, wie diese Systeme funktionieren. Bevor wir dahin kommen, vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast das vorhin eingangs erwähnt, den Datenschutz. Wie geht ihr damit um? Wie stellt ihr sicher, dass, oder vielleicht frage ich mal anders, was ist das Risiko in Bezug auf Datenschutz beim Nutzen von KI-Lösungen? Was habt ihr da schon als potenzielle Risiken identifiziert?
Der Abschluss von PII, ne? Also persönlichen Informationen, Kundendaten natürlich und auch Intellectual Property, den wir generieren. Ne? Und da ist natürlich, wir als US-Softwareunternehmen sind da sehr sensibel, unser Legal-Team ist da sehr sensibel, unser Business-Technology-Team ist da sehr sensibel und da gab es sehr schnell Ansagen, was zu tun und was zu lassen ist. Und zurzeit ist das so, ich werde immer wieder gefragt, oh, ich möchte gerne einen API-Key haben für AI-Maschine ABC und dann in dem Moment muss ich immer darauf verweisen, dass wir internen Freigabeprozess haben. Die IT guckt sich alle dieser Tools an. Die haben da auch eine Taskforce, die das priorisiert anguckt. Nicht alle Tools sind erlaubt, teilweise sind die nur erlaubt für Einzelpersonen, also nicht in der breiten Masse. Was ja auch ein Thema ist, ne, da wachsen schnell die Begehrlichkeiten, da sind die über 70.000 Mitarbeiter. Ne, wenn der eine Kollege hat sich jetzt auf dieses Übersetzen spezialisiert, hat dann eine Lizenz dafür, brauchen 5 andere Leute diese Lizenz auch, mache ich mal ein Fragezeichen dran. So, ne? Und dann kann ich diese eine Person sensibilisieren und sagen, so bitte so und so dich verhalten und unter diesen und jenen Voraussetzungen. Es ist natürlich auch so, dass in dem Moment, wo du das einschränkst, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die haben die Begehrlichkeiten, ne? Und die haben die Begehrlichkeiten ja auch aus einem Grund. Und da ist die Linie halt sehr, da wird es schnell grau und da muss man dann schon gucken. Aber es sind alle hier trainiert, es müssen alle ihre Security-Trainings regelmäßig durchführen und natürlich gibt es in der IT diverse Maßnahmen, um Dinge zu monitoren, zu blocken und dann auch die Leute nochmal darauf hinzuweisen. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich in Zukunft noch Maßnahmen gibt. Ne? Guck mal, vor Jahren war Phishing noch ein Riesenthema. Heute verschicken die IT-Abteilungen Phishing-E-Mails, um zu gucken, ob die Mitarbeiter darauf passend generieren. Wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft irgendwelche Methoden, um zu gucken, ob die Leute richtig mit den Daten in der KI umgehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, einfach um die Leute dahingehend zu sensibilisieren. Ne? Und das ist auch kein Geheimnis. Viele der großen Unternehmen haben halt Verträge abgeschlossen, ne? mit Google, mit Amazon, teilweise auch mit OpenAI, um entsprechendes Handling dieser Informationen zu regeln und auch zu regeln, was passiert, wenn Informationen dahingehend abfließen sollten, Löschmöglichkeiten etc. Und ich glaube, das ist was, das passiert so ein bisschen im Hintergrund an einigen Stellen, dass sich quasi die großen Unternehmen einfach diese, ja, die Klausel als Papier in die Schublade legen, um die dann im Fall der Fälle ziehen zu können. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Tipp für jemanden, der im Mittelstand unterwegs ist oder der in Deutschland dahingehend unterwegs ist. Ne? Guckt euch das gut an. Es gibt rechtliche Möglichkeiten, es abzusichern. Informiert euch da und dann seid ihr mit Sicherheit auf einer sicheren Seite und könnt solche AI-Tools auch nutzen. Und es gibt, wie du sagst, es gibt so viele. Und wenn man den Leuten nichts zur Verfügung stellt, werden sie sich was suchen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ich anfange, hier OpenAI zu blocken, dann werden die Leute suchen sich Jasper oder wie auch immer die Dinger heißen an anderen Stellen und benutzen das, weil der Produktivitätszuwachs ist doch in vielen Stellen signifikant. Und ich glaube, viele unterschätzen gerade so in den deutschen Büros, was da so an repetitiven Aufgaben da ist und was für Möglichkeiten es da gibt. Da kann ich nur appellieren, ist im Presets vielleicht nicht so, aber außerhalb kann ich immer nur appellieren, setzt euch damit auseinander, weil sonst machen es die Leute für euch.
Wir hatten tatsächlich vor kurzem auch eine Trainingsgruppe bei uns, da hat das Unternehmen tatsächlich auch den Zugang, jetzt in dem konkreten Beispiel, für ChatGPT abgeschaltet. Und gleichzeitig haben sie aber ein eigens entwickeltes, beziehungsweise ich glaube, da war noch so ein Security-Layer dazwischen gebaut, um das dann den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, wo ich sage, okay, fair enough, ich darf vielleicht ChatGPT nicht benutzen, aber ihr bietet mir eine Alternative an, die hoffentlich mal mindestens oder ähnlich gut ist. Dann sage ich, okay, wenn man damit dann die Datenschutzbedenken zumindest zum gewissen Teil adressieren kann, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Also auch da, glaube ich, ist extrem viel in Bewegung, ne? Auch aus deinen Erzählungen. Klar, wir sind da gefühlt noch ganz am Anfang und es entwickelt sich sehr schnell, aber es gibt auch schon erste Möglichkeiten, damit sauber umgehen zu können. Wir haben jetzt an zwei Stellen schon mal drüber gesprochen, so die Fähigkeiten des Individuums, damit vernünftig umzugehen. Und wenn ich jetzt mal die schöne neue Welt malen würde, dann würde ich ja sagen, hey, neuer Presales-Mitarbeiter startet in meinem Team, hat natürlich seinen Onboarding-Flow und als Teil des Onboardings ist irgendwo vielleicht mal so, kannst du bei uns vernünftig KI einsetzen und das sind die Leitplanken, in denen du dich da bewegen kannst. Ich würde jetzt mal unterstellen, beziehungsweise auch von meinem letzten Arbeitgeber kann ich sagen, da gab es sowas einfach noch nicht, die Technologie war noch zu neu, es gab dazu noch kein Enablement. Wie denkt ihr da gerade drüber nach, in die breite Masse der Mitarbeitenden diese Fähigkeiten reinzubekommen?
Also wir haben die Diskussion ganz konkret. Es gibt bei uns ein Team aus einem anderen Bereich, was einen 4-stündigen Kurs für Prompt Engineering gebaut hat, für Pre-Sales. Und der ist bei uns intern abrufbar. Den kann sich jeder quasi ziehen und kann dann halt da durchgehen. Wir haben ja auch selber eine Trainingsplattform, die wir verkaufen, die nutzen wir natürlich auch intern und da ist dieser Kurs halt verfügbar. Und eine der Aufforderungen halt in diesem Team für AI und Produktivität war halt, guckt euch dieses Prompt-Training mal an, macht das Prompt-Training, damit ihr überhaupt wisst, von was ihr redet. Auch die Leute, die gefühlt einen guten Umgang damit haben, einfach um auch einschätzen zu können, wie gut ist der Kurs, macht das Sinn, können wir was rausnehmen, können wir was reinpacken, was für uns spezifischer ist. Ja, es waren sehr generische Beispiele drin. Und das ist natürlich ein Weg, den wir hier nutzen, um die Leute zu enablen. Jetzt ist so ein 4-Stunden-Kurs mit Video und Text, ist jetzt vielleicht nicht für jeden was. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen diskutiert, ob wir eventuell eine sehr kondensierte Variante machen für die breite Masse, die in Form eines Videos oder Webinars verfügbar ist, um einfach den Leuten so ein Appetizer zu geben und dann auch das Interesse zu wecken und so ein paar grundsätzliche Themen einfach anzusprechen, um zu gucken, dass wir einfach die Basis in der Masse auf so ein gewisses Level bekommen. Bei mir im Team haben wir immer wieder die Möglichkeit auszutauschen. Wir haben einen Kollegen, der ist sehr aktiv, der hat quasi, das ist der Subject Matter Expert, das ist der Eugen bei uns in der Truppe und der experimentiert da viel rum, hat auch ein paar sehr, sehr coole und kreative Ergebnisse erzeugt und zum Beispiel im Rahmen einer Messe hat er da KI-generierte Bilder, haben wir auf Tassen gedruckt, war eine super Geschichte, ist super bei den Kunden angekommen. Der erzählt halt immer wieder so, okay, was habe ich für Ergebnisse erlangt, wo sieht er Probleme, wo sieht er Grenzen und dann gehen wir auch in den Dialog und wenn ein Kollege mal eine Frage hat und eine Kollegin sagt, können wir eigentlich das so und so machen, dann sagt er, ja, ich teste das mal aus und ich melde mich. So, weil er sich natürlich das Instrumentarium einfach wesentlich besser beherrscht, ne? Und dann da teilweise auch einfach Beißhemmung da ist. sich da jetzt reinzuknien und das rauszufummeln. Dann sagt er, ah, okay, sag mir mal, was du machen möchtest. Ich gucke mal, ob das schon möglich ist und mit welchen Mitteln. So, und so haben wir im Team bei uns auch so einen Raum geschaffen, einfach um diesen Austausch zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist so ein guter Schritt, auch bei, egal in welcher Teamgröße, es einfach mal auf die Agenda zu setzen und mal zu hören, wo sind denn die Leute, wo sind denn auch die Sorgen der Leute teilweise. Ne? Wir hatten eine Diskussion an anderer Stelle, die Ängste zu nehmen. Ne? Wenn ich jetzt höre, da arbeitet ein Tool auf einmal 20-30% schneller, das gibt es seit anderthalb Jahren oder jetzt seit 2 Jahren vielleicht demnächst. Und dann sagt jemand, oh Mist, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, wie wird sich dann meine Jobrolle verändern? Ne? Und auch diesen Teil zu adressieren, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Wie ändert sich der Pre-Sales-Job? Was für Skills muss ich auf einmal mitbringen? Wird das auf einmal ein wichtiger Skill? Ich würde sagen, ja, ganz klar. Ist ein wichtiger Skill in Zukunft, sich damit auseinanderzusetzen. Und dadurch wird sich auch inhaltlich was ändern im Pre-Sales. Ne? Also wo liegen die Schwerpunkte im Pre-Sales in der Zukunft? Das wird sich in gewisser Weise verschieben. Und da wird auch AI, genau wie in anderen Bereichen, und KI wird einen Einfluss haben. Und wissen wir da schon alles? Nein, mit Sicherheit nicht.
Du sagst jetzt, wird zukünftig eine wichtige Fähigkeit sein, wenn, ich habe jetzt gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil habe ich dich gestern immer ein bisschen gestalkt. Du hast ja tatsächlich auch gerade anscheinend offene Stellen. Wenn sich jemand bei dir bewirbt und da steht auf dem CV dann irgendwo drauf so Prompt Engineering und so weiter, was würde das bei dir auslösen als Führungskraft?
Ich würde ihn auf jeden Fall fragen. Also ich würde ihn fragen, ich gucke bei Einstellungsgesprächen immer so ein bisschen in das Intellectual Curiosity. Und ich würde vor allen Dingen über den Weg erfragen wollen, wie setzt sich die Person mit neuen Inhalten auseinander? Also wie bist du da rangegangen? Mir geht es gar nicht so sehr um die Ergebnisse, sondern was hast du für eine Einstellung zum Lernen von neuen Inhalten? Und das wäre das, was das bei mir triggern würde. Das würde ich fragen. Ob die Person jetzt das gut machen kann oder nicht, das ist was, also Prompt Engineering kann man aus meiner Perspektive trainieren. Genauso wie wir Software trainieren können. Und meistens sind Softwarefirmen sehr gut da drin, technische Inhalte zu vermitteln. Und von daher habe ich da auch keine Sorge, dass wir in der Lage sind, Prompt Engineering gut zu trainieren oder gute Tools zu haben, die das uns abnehmen. Die Bibliothek, da reden wir in 6 Monaten, vielleicht in 12 Monaten nicht mehr drüber, weil es dann irgendwann ein Tool gibt, was uns das abnimmt. Jetzt fallen uns noch die Haare aus, aber das wird irgendwann erledigt werden. Was ich meine ist, du kannst ja die Einstellungen der Preseller nicht ändern. Oder es ist sehr schwierig, die Einstellungen zu ändern. Und ich gucke gerade bei Einstellungsprozessen und bei Bewerbungsgesprächen auf die Einstellung der Leute und wie sie auf gewisse Themen blicken. Und das ist mir wichtig. Ob da Prompt Engineering steht oder nicht, ist mir verhältnismäßig egal. Aber ich würde das als Trigger nehmen. Das ist für mich ein Hook, um die Leute halt zu befragen, in gewisser Weise. Also von daher kann ich die Sorge ein bisschen rausnehmen, dass jetzt jeder Prompt Engineering in seinem CV reinschreiben muss. Aber natürlich ist es ein guter Skill und vielleicht auch ein guter Punkt, um im Gespräch mal zu zeigen, dass man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, was gerade aktuell ist und sehr dynamisch ist. Und das qualifiziert einen mit Sicherheit für das ein oder andere. Gerade wenn ich mich in einem Startup bewerbe oder auch in einem großen Unternehmen, das ist mit Sicherheit ein Qualifizierungsmerkmal, ganz klar.
Dann lass uns doch vielleicht in die Zielgerade abbiegen und noch einmal auf das Thema, also das ist gerade, glaube ich, auch selber Ängste genannt. Ne? Also jetzt gibt es ja, ich sag mal, bei KI hauptsächlich so punktuelle Lösungen. Ne? Ich habe eine KI, die ist ein Chat-Interface, ich habe eine KI, mit der kann ich geile Bilder generieren, ich habe eine KI, die macht eine Übersetzung, die macht Lippensynchronisierung und so weiter. Also am Ende sind es noch so Punktlösungen in vielen Fällen. Und es gab schon vor 12 Monaten oder sowas, habe ich schon so die ersten sogenannten so KI-Agenten. Da haben dann Leute angefangen, mehrere ChatGPT-Instanzen zusammenzufügen. Übergreifend gab es eine große Aufgabe und der übergreifende Agent hat dann angefangen, andere Instanzen von ChatGPT aufzurufen und dann die Aufgaben so aufzuteilen und so weiter, um dann wieder eine komplexe Aufgabe zusammenzuführen. Also worauf will ich hinaus? Ich glaube, es ist schon jetzt nicht vollkommen unrealistisch oder von der Hand zu weisen, zu sagen, früher oder später wird uns vielleicht auch die KI im Pre-Sales auch mehr und mehr Aufgaben abnehmen. So, damit kann vielleicht eine Angst einhergehen, ist mein Job hier vielleicht zum gewissen Grade gefährdet. Und mich würde jetzt also einerseits mal deine persönliche Meinung dazu interessieren, ob du das teilst und andererseits, wie du, wenn diese Ängste vielleicht auch in deinem Team bestehen, wie du damit umgehst.
Das Beispiel von autonomen Agenten kann ich nur unterschreiben und unterstreichen. Es gibt auf der Google-Entwicklerkonferenz in diesem Jahr im Frühjahr gab es ein Szenario, wo das sehr eloquent gezeigt wurde für den Bereich Travel, für den Bereich Healthcare. Kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Sehr coole Keynote und ja, wo du aus einer Consumer-Perspektive die Möglichkeit hast, eine komplexe Aufgabe abzugeben und dann mehrere an einen Agenten und der hat mehrere Subagenten, die für ihn das erledigen. So, und wenn wir das jetzt weiterspinnen, und da gucke ich so ein bisschen in die B2B-Perspektive, wir sind ja im B2B-Softwarevertrieb hier, kann ich mir gut vorstellen, dass es in Zukunft für, jetzt muss ich eine Einschränkung machen, für Commodity-Produkte Dinge gibt, die Agenten miteinander aushandeln und verkaufen werden. Ja, ich nehme jetzt vielleicht mal das Beispiel Schrauben. Jetzt springen mir demnächst die Leute von Hilti und Würth in den Nacken und sagen, nein, wir haben Spezialprodukte oder Sicherung oder Papier oder weiß der Henker was. Also für Dinge des täglichen Bedarfs glaube ich schon, dass ein latentes Risiko besteht, dass der Vertriebler, der das macht und aushandelt, sich irgendwann mal einen neuen Job suchen muss, weil Agenten das übernehmen werden. Und ich glaube, das hat eine ganz, ganz klare Konsequenz für die Preseller. Wir müssen gucken, dass wir jeder für sich in einem Bereich ist, der weiterhin komplex ist. Das heißt, wir müssen ein komplexes Softwareprodukt haben, was eine Erklärung bedarf, wo es eine kreative Schaffens- und Erklärungslösung und eine Leistung benötigt. So, und ich glaube, da ist ein bisschen der Sweet Spot und da ist das, wo weiterhin Presales den Mehrwert liefern kann und wo auch Sales den Mehrwert liefern kann. Das betrifft ja nicht nur uns als Preseller, sondern ich glaube vor allen Dingen, dass die Seller auch, dass man auf der Stelle erstmal guckt und sagt, oh, wie können wir denn eventuell da Preisverhandlungen automatisieren? Wie können wir das mit dem Pitchen besser und einfacher machen, dass da der Faktor Mensch schneller in Anführungsstrichen wegrationalisiert werden soll? Ne, weil das doch immer so ein bisschen eine Kenngröße ist, die Schwierigkeiten macht. Und die Ängste sind im Team, sind sehr gemischt. Ne, also es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott. Und es gibt Leute, die sagen, ja, aber wenn ich jetzt so die Halluzination sehe und in welcher Geschwindigkeit das geht, dann warten wir mal ab und so der Hype und bla bla bla. Also es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Und ich versuche den Leuten das immer als Chance zu vermitteln. Zu sagen, guck mal, es gab schon viele Wendepunkte in der IT, die du vielleicht mitgemacht hast. Ne? Ich persönlich habe mitbekommen, wie das iPhone auf den Markt kam und habe das für mich nicht als Risiko erachtet. Und ich habe irgendwann mal als Exchange-Administrator angefangen nach meiner Ausbildung. Und ich glaube, Exchange-Administratoren, also E-Mail-Administratoren, gibt es nicht mehr so viele. Ne? Also weil das einfach das Thema sich komplett geändert hat. Und für alle, die in der IT unterwegs sind, ich glaube, ist eins klar, so wie wir angefangen haben, werden wir den Job nicht beenden. Ja, das heißt, wenn ich in Rente gehe, mache ich wahrscheinlich nicht das, mit dem ich angefangen habe. Und dieses offene Mindset, sich zu erhalten, immer wieder zu gucken, rechts und links, was gibt's Neues, und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein Skill, der ist wichtig. Und das versuche ich den Leuten immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Seid keine Sachbearbeiter hier, in dem Sinne. Wenn ihr euch so versteht, dann ist Presales wahrscheinlich, werdet ihr mit Presales eine Menge Probleme bekommen. Also für euch persönlich. Weil der Job wird euch Dinge abfordern, die ihr so nicht auf dem Zettel hattet. Und das wird, weiß ich nicht, ob das heute passiert, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, nächste Woche, aber es wird passieren. Irgendwann kommt was, was wir nicht auf dem Radar hatten und da müssen wir uns mit auseinandersetzen.
Und ich meine, das zahlt ja nochmal auf das Thema ein, was du vorhin, als ich dich kurz auf die Bewerbungsphase angesprochen habe, da hast du von der Geisteshaltung gesprochen. Und auch hier würde ich sagen, ist ein Thema der eigenen Geisteshaltung. Wie ich damit umgehe, wenn Innovationen jeglicher Art irgendwie auf den Markt kommen. Und ich finde diesen Satz sehr schön, wie du ihn gerade formuliert hast. Also wenn du in Tech arbeitest und du bist ein junger Mensch, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren wird dein Job ein komplett anderer sein, weil die Innovationsgeschwindigkeit ja also zumindest gefühlt immer weiter auch zunimmt. Und deswegen musst du dich gerade im Tech-Umfeld darauf einstellen, dass dein Job einfach sich auch ständigen Veränderungen ausgesetzt sieht. Und damit muss man vielleicht an sich selber auch mal den Anspruch formulieren, ich muss mich eben dem anpassen können. Und wenn ich das kann wiederum, dann ist aber damit auch weniger Risiko verbunden, weil irgendwo fällt ja dann eben doch die Notwendigkeit an, irgendwie menschlichen Input zu leisten. So, also mal so als Abrundung auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade den Mund offen, vielleicht magst du es noch kommentieren, oder?
Ich glaube, wir haben einen großen Vorteil und das unterschätzen viele. Wir sitzen an der Quelle. Wir kriegen diese Dinge mit. Wir sind die Ersten, die sie sehen. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, den wir haben. Wir können diese Dinge schon sehen. Vielleicht erkennen wir nicht in Gänze, was die Auswirkungen sind, aber es ist eine gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, zu experimentieren. Ja, vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle take it easy zu machen und dann später zu sagen, okay, jetzt geht das Ganze in den Hype? Also jetzt kommt es von oder aus dem Hype heraus, jetzt wird's wirklich produktiv, jetzt muss ich mal die Ärmel hochkrempeln und ran und dann mich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube schon, dass wir da als Preseller eine gute Möglichkeit haben, gerade in der IT. Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell arbeitslos werden, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist das, was wir oder was die meisten Unternehmen machen, zu erklärungswürdig und zu komplex und an vielen Stellen dann auch sehr divers und ja, lebt das, ne? Geht da drauf ein und arbeitet an den Skills. Das ist so mein Call to Action, ne?
Finde ich sehr gut und damit vielleicht auch ein super Schlusswort. Ich möchte mich wirklich herzlich dafür bedanken, dass du hier reingekommen bist und mal, wie ihr da intern euch aufstellt, dass du das mal mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass das für sehr viele Unternehmen was ihr da heute schon macht, für die noch Zukunftsmusik ist, das ist jetzt zumindest mal mein Blick, wenn ich jetzt mal so in den Gesamtmarkt schaue, auf die Gespräche, die ich führe und so weiter. Also was ihr dort, wie ihr euch intern zu dem Thema schon organisiert habt, ist, glaube ich, da seid ihr an der vordersten Front, würde ich mal behaupten, und spricht auf jeden Fall auch für euch. Also Hut ab, und vielleicht ergibt sich mal in ein paar Monaten oder einem Jahr oder so nochmal ein Check-in, und dann schauen wir mal, wo wir bei dem Thema stehen, wie ihr euch da weiterentwickelt habt und was die Technologie mit sich bringt. Vielen herzlichen Dank, Philipp, dass du hier reingekommen bist und das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne und jederzeit wieder, auch vielleicht zu einem anderen Thema.
Das war für dich Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn dir diese Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über ein paar Sternchen in deinem Podcast-Player deiner Wahl. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und bis zum nächsten Mal.